Viele Gläubige sind sicher, dass sie einmal bei Gott sein werden, und tragen doch eine stille Unsicherheit in sich: Wie werde ich vor Christus stehen, wenn er wiederkommt? Die ersten Verse im 1. Petrusbrief verbinden eine feste Hoffnung mit der Realität von Anfechtungen und inneren Kämpfen. Gerade dort entfaltet sich das Panorama der vollständigen Errettung des dreieinen Gottes, von der ersten Hinwendung zu Christus bis zur endgültigen Verwandlung in Herrlichkeit. Bewahrt von der Kraft Gottes, Errettung unter Gottes Regierung. Wenn Petrus davon spricht, dass wir durch die Kraft Gottes sicher bewahrt werden mittels des Glaubens zu einer Errettung, die bereitsteht, um in der letzten Zeit offenbart zu werden, weitet er den Blick über die erste Bekehrungserfahrung hinaus. Vor Gottes ewigem Zorn sind die Glaubenden bereits gerettet, darüber lässt sich mit Johannes 3,16 kein Zweifel aufrechterhalten, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Doch Petrus denkt an eine andere, spätere Errettung, eine Errettung der Seele aus der Züchtigung, die mit Gottes Regierung über sein eigenes Haus verbunden ist. Es ist die Sprache eines Richters, der zugleich Vater ist, gerecht, unbestechlich, aber im Innersten an das Wohl seiner Kinder gebunden. Danken wir dem Herrn, dass wir durch die Kraft Gottes mittels des Glaubens bewahrt werden. Die Kraft Gottes ist das Mittel, durch das wir bewahrt werden. Der Glaube ist das zweitrangige Mittel, durch das die Kraft Gottes in ihrer Bewahrung an uns wirksam wird. So ist die Kraft Gottes auf Gottes Seite und der Glaube ist auf unserer Seite. Das zeigt, dass wir mit der Kraft Gottes zusammenarbeiten müssen. Wenn wir auf diese Weise mitwirken, werden wir in der richtigen Stellung bewahrt, um unser himmlisches Erbe zu genießen. Unter dieser Perspektive bekommt das Wort vom Gericht vom Haus Gottes ein ernstes Gewicht, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt. Gottes Regierungswege sind nicht bloß äußere Schicksalsschläge, sondern bewusst geführte Erziehungsprozesse. Wo wir hartnäckig auf unserem eigenen Weg bestehen, wo Ungehorsam und geistliche Sorglosigkeit Raum gewinnen, lässt Gott es zu, dass Schmerz, Verlust, Enttäuschung oder innerer Druck uns begegnen. Diese dispensationale Strafe ist keine Rücknahme der ewigen Errettung, sondern eine ernste, aber begrenzte Züchtigung, in der Gott die Heiligkeit seines Namens und die Wahrhaftigkeit seiner Zusagen schützt. Gerade darin erweist sich seine Liebe als tiefer als jede bloße Nachsicht, er nimmt unser Leben so wichtig, dass er es nicht sich selbst überlässt. Dabei liegt die eigentliche tragende Kraft nicht in der Entschlossenheit des Gläubigen, sondern in Gott selbst. Petrus formuliert scharf: Wir werden durch die Kraft Gottes bewahrt, und dann fügt er hinzu, mittels des Glaubens. Die Kraft Gottes ist zuerst und grundsätzlich auf Gottes Seite, sie ist der unerschöpfliche Strom, der aus seinem Willen, seinem Vorsatz, seiner Treue fließt. Der Glaube ist demgegenüber unser geöffnetes Herz, unsere Zustimmung, unser sich anvertrauen. Wenn wir sagen, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, dann anerkennen wir zugleich, dass alles Gute, das uns bewahrt, von außerhalb unseres natürlichen Lebens kommt. Glaube ist nicht die heroische Leistung eines inneren Helden, sondern die schlichte Wendung der Seele hin zu der Macht, die schon für uns da ist. So stehen Gottes Souveränität und unsere Verantwortung nebeneinander, ohne sich zu widersprechen: Gott bewahrt, und wir glauben. Wer die Prüfungen des Lebens nur als zufällige Härte versteht, wird entweder bitter oder zynisch. Wer sie jedoch vor dem Richterstuhl Christi sieht, beginnt zu ahnen, dass jeder Tag, jede verborgene Entscheidung, jede Reaktion unter dem Blick dessen steht, der uns einst belohnen, aber nicht mehr verurteilen wird. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. In diesem Licht werden Zucht und Bewahrung zwei Seiten eines Werkes: Gott richtet uns, indem er uns formt, er bewahrt uns, indem er uns nicht laufen lässt, wohin unsere Selbsttäuschung uns tragen würde. Die ihr durch die Kraft Gottes sicher bewahrt werdet mittels des Glaubens zu einer Errettung, die bereit steht, um in der letzten Zeit offenbart zu werden. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Wer im Alltag zwischen Gottes Gericht und Gottes Bewahrung hin- und hergerissen ist, darf innerlich zur Ruhe kommen: Die Hand, die erzieht, ist dieselbe, die trägt. In den Spannungen der Gegenwart ist es nicht nötig, jede Wendung des Weges zu deuten, wichtiger ist, an dem festzuhalten, der gesagt hat, dass seine Kraft uns bewahrt. Je mehr das Herz sich von der Frage befreit, ob Gott uns fallen lassen könnte, desto freier wird es, ihm auch in der Zucht zu vertrauen. So wächst eine stille Zuversicht, selbst dort, wo Gott streng handelt, verfolgt er nicht unser Verderben, sondern die Ehre seines Namens und das Heil unserer Seele. Die drei Stufen der vollständigen Errettung. Die vollständige Errettung des dreieinen Gottes spannt sich wie ein Bogen von der ersten Regung des Glaubens bis zur zukünftigen Herrlichkeit. Am Anfang steht die Wiedergeburt. Durch das Werk Christi am Kreuz sind wir aus dem Bereich der Verdammnis herausgenommen und in eine neue Wirklichkeit versetzt worden. Paulus fasst es so, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. In diesem Anfangsstadium schenkt Gott uns Vergebung, rechtfertigt uns, versöhnt uns mit sich selbst und zeugt uns neu in unserem Geist. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Diese Errettung ist endgültig im Blick auf den ewigen Zustand, niemand und nichts kann uns mehr von der Liebe Gottes scheiden. Die vollständige Errettung des dreieinen Gottes umfasst viele Aspekte in drei Stadien. Das erste Stadium, das anfängliche Stadium, ist das Stadium der Wiedergeburt. Dieses Stadium besteht aus Erlösung, Heiligung, Rechtfertigung, Versöhnung und Wiedergeburt. Doch die vollständige Errettung erschöpft sich nicht in diesem Anfang. Zwischen Wiedergeburt und Verherrlichung entfaltet sich ein zweites, fortschreitendes Stadium, Gott befreit uns aus der Herrschaft der Sünde und formt unser inneres Wesen um. In Römer 6 wird dieses Werk in scharfen Konturen gezeichnet, da wir dies wissen, dass unser alter Mensch mit ihm zusammen gekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Kraft gesetzt werde, damit wir nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Das ist mehr als die Vergebung einzelner Taten, es ist ein Eingriff in die Wurzel unseres alten Lebens. Zugleich setzt der Geist Gottes eine neue Dynamik frei, denn das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich in Christus Jesus freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Diese innere Befreiung führt in eine Heiligung hinein, die nicht bei einer äußeren Absonderung stehen bleibt, sondern Denken, Wollen und Empfinden erneuert. Die Schrift beschreibt dieses fortschreitende Werk als Wachstum im Leben und als Verwandlung. In 2. Korinther Kapitel 3 Vers 18 heißt es, dass wir, während wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen, in dasselbe Bild umgewandelt werden. Gleichzeitig ruft Paulus, und lasst euch nicht nach diesem Zeitalter formen, sondern lasst euch umwandeln durch die Erneuerung des Verstandes. Hier zeigt sich die Richtung, der Geist berührt nicht nur unsere offensichtlichen Schwächen, sondern die inneren Strukturen unserer Persönlichkeit. Aus getrennten Einzelnen werden lebendige Steine, die als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut werden. Die vollständige Errettung hat deshalb immer auch eine gemeinschaftliche Seite, wir werden nicht nur individuell verändert, sondern in ein Haus, einen Leib, eine priesterliche Gemeinschaft hineingebaut. Das dritte Stadium führt dieses Werk zu seiner Vollendung, die Verherrlichung. Was in Geist und Seele begonnen hat, ergreift nun auch den Leib. Paulus spricht von der Erlösung unseres Leibes und davon, dass Christus unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. In der Verherrlichung wird die Errettung, die jetzt noch in uns verborgen wirkt, sichtbar und umfassend. Gott führt seine Söhne in die Herrlichkeit ein, das, was er uns in Christus zugesprochen hat, wird dann in jeder Dimension unserer Existenz erfahrbare Realität. Mit dieser Vollendung ist auch die Frage des Erbes verbunden, wir sollen nicht nur gerettet sein, sondern das Reich Gottes erben, an der Herrschaft Christi teilhaben, sein Wesen und sein Werk in Ewigkeit genießen. Und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade mittels der Erlösung, die in Christus Jesus ist. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die in seinen Namen hineinglauben. Wo das eigene Leben wie ein Flickwerk von Anfängen und Unterbrechungen wirkt, kann die Sicht der dreifachen Errettung eine stille Orientierung geben. Die Wiedergeburt ist nicht alles, aber sie ist ein unumstößlicher Anfang, die Verwandlung ist nicht spektakulär, aber sie schreitet im Verborgenen voran, die Verherrlichung ist noch unsichtbar, aber sie ist gewiss. Wer sich innerlich auf diesen weiten Horizont einlässt, erlebt, wie Entmutigung ihre Macht verliert. Das Leben mit Gott wird nicht durch den letzten Rückschlag definiert, sondern durch den, der zugesagt hat, das Begonnene zur Vollendung zu bringen. Geheiligtes Leben im Feuer der Prüfungen. Der erste Petrusbrief zeichnet die Wege Gottes mit einem Volk, das zerstreut, bedrängt und innerlich angefochten lebt. Gleich am Anfang spricht Petrus von Prüfungen, die, für kurze Zeit, wenn es sein muss, die Gläubigen betrüben. Diese Worte nehmen das Leid ernst, ohne es zu verklären, und zugleich ordnen sie es in Gottes Regierung ein. Prüfungen sind hier kein blindes Schicksal, sondern Werkzeuge in der Hand eines heiligen Gottes, der aus Liebe nicht locker lässt. Das Ziel wird ausdrücklich genannt, damit die Erprobung eures Glaubens, die viel kostbarer als Gold ist, das vergeht, obwohl es durch Feuer geprüft wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi befunden werde. Der Glaube des Glaubenden ist so kostbar, dass Gott ihn nicht ungetestet lässt. Er heiligt uns durch seinen Heiligen Geist, mit seiner heiligen Natur, durch seine Zucht und sein Gericht in seinem eigenen Haus. Er lässt uns in seinem Leben wachsen und verwandelt uns, indem er die inneren Teile unserer Seele durch den lebengebenden Geist durch das Wirken aller Dinge erneuert. In diesem Zusammenhang bekommt Heiligung eine Tiefe, die über moralische Besserung weit hinausgeht. Petrus beschreibt die Adressaten als solche, die auserwählt wurden nach der Vorkenntnis Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes. Diese Heiligung hat eine äußere, stellungsmäßige Seite, Gott trennt uns für sich ab, nimmt uns aus dem Bereich des gewöhnlichen Gebrauchs und stellt uns in seinen Dienst. Sie hat aber zugleich eine innere, wesensmäßige Dimension, in der Geist Gottes unsere Motive, unsere Maßstäbe, ja die ganze Struktur unserer Seele berührt. Wenn der Hebräerbrief sagt, dass Gott uns züchtigt, damit wir an seiner Heiligkeit Anteil bekommen, dann wird deutlich, dass Zucht nicht bloß Korrektur, sondern Mitteilung seines eigenen Wesens ist. Leiden wird in diesem Licht zu einem Brennofen, in dem die alten Bindungen des Fleisches spröde werden und brechen. Petrus schreibt, da nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung, denn wer im Fleisch gelitten hat, ist fertig mit der Sünde. In mancher Anfechtung nimmt uns Gott nicht zuerst die Schwierigkeiten, sondern er löst die inneren Zustimmungsgesten zur Sünde, zur Selbstbehauptung, zu verborgenem Stolz. Was äußerlich wie ein Verlust aussieht, erweist sich innerlich als Befreiungsarbeit. Unter dieser Regierung verliert die Sünde ihre Selbstverständlichkeit, sie wird als Fremdkörper erlebt, der nicht mehr zu dem passt, der wir in Christus geworden sind. Dieses Werk geschieht selten geräuschlos. Zucht und Gericht im Haus Gottes können als schmerzhaft, ja als bedrohlich erfahren werden. Doch Petrus setzt sie in einen Zusammenhang, der Hoffnung weckt, die Prüfungen dauern für kurze Zeit, die Herrlichkeit, auf die sie vorbereiten, ist unvergleichlich. Am Ende seines Briefes fasst er es so, der Gott aller Gnade aber, der euch in Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, stärken, gründen. Der Gott, der prüft, ist derselbe, der vollkommen macht, der Gott, der erschüttert, ist derselbe, der gründet. In der ihr jubelt, obwohl ihr jetzt für kurze Zeit, wenn es sein muss, durch mancherlei Prüfungen betrübt worden seid. Damit die Erprobung eures Glaubens, die viel kostbarer als Gold ist, das vergeht, obwohl es durch Feuer geprüft wird, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre bei der Offenbarung Jesu Christi befunden werde. Wo Prüfungen und Leiden die eigenen Kräfte übersteigen, ist es entlastend zu wissen, dass Gott sie nicht als entferntes Schicksal betrachtet, sondern als Teil seiner heiligenden Wege. In diesem Wissen muss kein Schmerz schön geredet werden, aber er muss auch nicht mehr als sinnloses Dunkel stehen bleiben. Die Aussicht, dass alle Dinge, auch die ungewollten, in Gottes Hand zu einem Guten zusammenwirken, erlaubt eine stille Zustimmung mitten im Ringen. Darin liegt eine tiefe Ermutigung, das Feuer, das uns heute müde macht, ist nicht das Ende der Geschichte, sondern ein Abschnitt auf dem Weg zu einer Herrlichkeit, die Gott selbst zugesagt hat. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.